Weltfunk.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltfunk. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm und am Mikrofon für euch sind Sonja Putz, Bernd During und Paolo Percoco. Free
FM. Wang Keming holt mit seiner Hand aus und schlägt mit voller Wucht dem Bauern ins Gesicht. Dieser blutet, hält sich die linke Wange vor Schmerzen. Die Kritiksitzung war damit aber noch lange nicht beendet. Die Jugendlichen zwangen den Mann noch stundenlang zu immer neuen Geständnissen, so lange, bis sie überzeugt waren, ihn als Klassenfeind überführt zu haben.
Mit diesen Worten beginnt ein Artikel der Ulmer Südwestpresse vom 14. Mai dieses Jahres. Die Rede ist von den Ereignissen der Kulturrevolution in China und der Anlass ein aktueller. 50 Jahre ist es her, dass Mao Zedong, erster Mann an der Spitze der Kommunistischen Partei Chinas und Chef der chinesischen Regierung, diese Revolution auslöste, die über 10 Jahre hinweg von 1966 bis 1976 China in politisches Chaos stürzen sollte und deren Folgen noch heute nicht überwunden sind.
In der heutigen Sendung des Weltfunk wollen wir untersuchen, was es damit auf sich hat und wie sich diese Ereignisse auf Tibet ausgewirkt haben. Bei unseren Recherchen sind wir auf viele einander widersprechende Angaben gestoßen, deren Wahrheitsgehalt wir nicht nachprüfen können. Deshalb werden wir weitgehend die Urheber der Informationen benennen, auf die wir in dieser Sendung zurückgreifen. Weltfunk.
Im Jahre 1958 begann nach langen innerparteilichen Kämpfen die Abwendung vom sowjetischen Wirtschaftssystem. Und hier halten wir uns an das Buch »Das neue China« von Hellwig Schmidt-Glinzer. Dazu sollte in einem großen Sprung nach vorn die Produktivität der Landwirtschaft gesteigert und der Weg zur endgültigen kommunistischen Gesellschaft beschleunigt werden. Die sogenannten Volkskommunen, Renmingongshe, wurden errichtet, in denen 99% der ländlichen Bevölkerung zusammengefasst waren. Zur Bildung dieser Volkskommunen wurden 740.000 bestehende Genossenschaften in 26.000 Kommunen vereinigt. Dies waren nach militärischen Prinzipien organisierte Großkollektive, die das gesamte Leben ihrer Mitglieder regelten. Landwirtschaft und Schwerindustrie sollten gleichzeitig landesweit vorangetrieben werden und jede Volkskommune baute einen eigenen Hochofen zur Eisenverhüttung. Diese Produktionsschlacht führte nicht nur zu einer Überlastung der Bevölkerung, sondern nach kurzer Zeit auch zu einem Produktionsrückgang in Landwirtschaft und Industrie. Naturkatastrophen und Planungsfehler führten bald zu einer drastischen Unterversorgung, sodass in den folgenden sogenannten drei bitteren Jahren 1960 bis 1962 etwa 30 Millionen Menschen an den Folgen von Hunger starben. In der Folge sank das Ansehen von Staat und Partei auf einen seit 1949 nicht dagewesenen Tiefpunkt. Bereits 1959 hatten einige Mitglieder aus der Parteiführung Maos Politik kritisiert. Allem voran der Verteidigungsminister Peng Dehuai. Doch erst nachdem sich das Desaster des großen Sprungs weder leugnen noch abwenden ließ, wurde eine pragmatischere Politik möglich. Mao Zedong musste als Staatspräsident zurücktreten und wurde in diesem Amt durch Liu Shaoqi abgelöst. Der setzte sich mit seiner Politik der Konsolidierung durch. Die Partei beschloss ein Notstandsprogramm, in dessen Verlauf ländliche Privatparzellen und bedingt freie Märkte wieder zugelassen wurden. Dadurch konnte sich das Land bis 1963/64 von der wirtschaftlichen Notlage einigermaßen erholen.
Für Mao Zedong dagegen war die offizielle Anerkennung solcher rein fachlich bezogener Maßstäbe ein Beweis dafür, dass eine Vielzahl seiner einstigen Mitkämpfer die Farbe gewechselt hatte und dass sie zu Vertretern einer neuen Bourgeoisie geworden waren. Unter seiner Führung setzte eine Gegenbewegung ein, die der neuen Politik einen sogenannten revisionistischen, das heißt vom revolutionären Kurs abweichenden Charakter vorwarf. Diese Gegenbewegung, die schließlich in die große proletarische Kulturrevolution mündete, sollte nach dem Willen ihrer Befürworter entscheidend für das zukünftige Schicksal Chinas sein. Sie führte zur Ausschaltung der Politikerfraktion um den ehemaligen Staatspräsidenten Liu Shaoqi und zu einer jahrelangen Kritik ihrer revisionistischen Lehren.
Free FM. In der Kommunistischen Partei Chinas tobte also ein Richtungsstreit und in der Tat waren die Ansichten Mao Zedongs und Liu Shaoqi sehr unterschiedlich. So betrachtete unter anderem Liu Shaoqi den Klassenkampf in China als beendet, seitdem die Kommunistische Partei die Macht übernommen hatte, während Mao auch im neuen China eine permanente Bereitschaft zum Klassenkampf forderte. Zur Zeit der Ablösung Maos aus dem Amt des Staatspräsidenten war Wu Han, ein Historiker, Vizebürgermeister von Peking. Er war einer der Kritiker Maos und veröffentlichte den Brief eines Beamten der Ming-Zeit, der im 16. Jahrhundert lebte, an seinen Kaiser in moderner, umgangssprachlicher Fassung. In diesem Brief lobt der Beamte Hai Rui den Kaiser für seine früheren Leistungen, kritisiert ihn aber heftig wegen seiner neuen Politik. Die Chinesen lieben solche Anspielungen und so wurde Wu Han von seinen politischen Freunden animiert, mehr über Hai Rui zu schreiben. Wu Han schrieb 1961 das Theaterstück »Hai Rui wird aus dem Amt entlassen«. Das wurde dann 1965 zum Auslöser der Kulturrevolution.
Zunächst erschien, veranlasst durch Mao Zedong, in einer Zeitung eine vernichtende Kritik an dem Theaterstück. Dann wurde Wu Han selbst und seine politische Haltung angegriffen. Im Frühsommer 1966, nachdem sich Mao der Unterstützung durch die Armee unter der Führung Lin Biaos versichert hatte, griff er die Partei an. Dies geschah unter dem Vorwand, er wolle die Partei säubern und von politischen Fehlentwicklungen befreien. In Wirklichkeit ging es Mao nur darum, seine eigene Machtposition innerhalb der Partei zu stärken. Dabei bediente er sich besonders der Jugend, die sich in Roten Garden organisierte. Im Sommer 1966 wurden Schulen und Universitäten geschlossen, damit sich Schüler und Studenten an der Kulturrevolution beteiligen konnten. Manche Schulen und Ausbildungsstätten blieben dies über Jahre hinweg. Es gab eine Massenmobilisierung und teilweise einen geradezu grotesken Terrorismus junger Kader gegen die bisherigen Entscheidungsträger und Repräsentanten. Erstmals wurde in großem Stil der Widerstand gegen traditionelle Autoritäten wie Lehrer, Eltern und Schwiegermütter eingeübt, da sich alles an der Partei und deren großen Führer Mao Zedong orientieren musste.
Zugleich entstanden in der revolutionären Aufbruchsstimmung auch Utopien und Freiheitsvorstellungen, die nicht ohne langfristige Folgen für die chinesische Gesellschaft blieben. Diese permanente, ununterbrochene Revolution führte nicht nur zu einem Machbarkeitswahn, sondern zerstörte auch alles Individuelle. Die Verletzungen und die biografischen Brüche, die körperlichen und seelischen Qualen, die viele Chinesen während dieser Phase erlitten haben, sind wohl mitverantwortlich für die Ellenbogenmentalität und die Politikverdrossenheit der folgenden Jahrzehnte.
Weltfunk.
Im Machtkampf der Kulturrevolution wurde der langjährige Vize-Ministerpräsident Deng Xiaoping entmachtet, blieb aber weiterhin für das Funktionieren der Wirtschaft verantwortlich, denn eines hatte Mao gelernt: Das Wirtschaftsleben durfte nicht beeinträchtigt werden. Die Kampagnen der Roten Garden konzentrierten sich auf Politik, Kultur, öffentliche Meinung und Bildung. Versuche, die Kulturrevolution auf weitere Kreise der Bevölkerung, insbesondere auf die Arbeiterschaft, auszudehnen, riefen Widerstand hervor und führten zu Streiks. Das Militär, anfangs zur Unterstützung der Kulturrevolution einbezogen, wurde bald zur Kontrolle und Eindämmung der Roten Garden eingesetzt. Dennoch blieb das Land in Bewegung. Im Jahre 1968 löste der Aufruf Mao Zedongs an die Jugendlichen, von den Massen zu lernen, eine Aufs-Land-Bewegung aus, bei der etwa 15 Millionen Jugendliche zum Einsatz in der Landwirtschaft gebracht wurden. Vielen von ihnen wurde die Hoffnung auf Heimkehr dadurch genommen, dass man ihre Pässe einzog. Auch heute noch wird berichtet, wie schwer es ist, in eine Großstadt wie Shanghai zurückzukehren.
Staatspräsident Liu Shaoqi wurde bereits 1966 als Revisionist öffentlich kritisiert und verlor 1968 alle Ämter. Erst nach dem 9. Parteitag im April 1969 kam es unter der Führung Zhou Enlais zu einer allmählichen Kursänderung. Man kann sagen, dass damit die heiße Phase der Kulturrevolution zu Ende ging. Bis Ende 1970 konnte der regionale Parteiapparat weitgehend wieder aufgebaut werden, denn zahlreiche führende Kader waren vorher ihrer Ämter enthoben worden. Seit dem Frühjahr 1971 wurde auch ein Teil der verfolgten Kader wieder rehabilitiert. Zu gleicher Zeit dominierten aber noch immer Lin Biaos Programme zur militärischen Mobilisierung und zur Kollektivierung.
Free FM. Lin Biao, der die Kulturrevolution zuvor noch ins Extreme gesteigert hatte, wurde 1971 gestürzt und kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Dennoch war die Zeit der Machtkämpfe noch nicht beendet. Unter Führung der später verurteilten Viererbande sammelten sich die verbliebenen Kräfte der Kulturrevolution noch einmal. Aber auch die äußeren Bedingungen hatten sich geändert. Seit 1969 gab es Grenzkonflikte mit der Sowjetunion und gleichzeitig wurde die Isolationspolitik gegenüber dem Ausland gelockert. 1971 leitete der Besuch des amerikanischen Tischtennisteams eine Öffnung gegenüber der USA ein, wofür das Stichwort Ping-Pong-Politik geprägt wurde. Der lange geheim gehaltene Besuch von Henry Kissinger, damals Sicherheitsberater des US-Präsidenten Nixon, und die Übertragung des bis dahin von Taiwan gehaltenen Sitzes in den Vereinten Nationen auf die Volksrepublik China stellten das Ende dieser ehemaligen Politik der Isolation dar.
Am 9. September 1976 starb Mao Zedong im Alter von 82 Jahren. Die nach seinem Tode entfachten Kampagnen führten zu einer Verhärtung der Fronten zwischen den Anhängern einer pragmatischen Politik, wie sie Zhou Enlai verfocht, und den Parteilinken. Darunter litt wiederum die Wirtschaftskraft. Schlussendlich unterlagen die Linken. Ihre Vordenker wurden als sogenannte Viererbande zum Tode verurteilt. Erst mit dem Sturz dieser Viererbande um Maos Witwe Jiang Qing im Oktober 1976 gilt die Kulturrevolution offiziell als beendet. Als 10 verlorene Jahre wurde diese Zeit später gebrandmarkt, deren Folgen bis in die Gegenwart reichen. Die etwa 3 Millionen Opfer, die Traumatisierung der drangsalierten und aus ihren Ämtern gedrängten Funktionäre und Intellektuellen, überhaupt die zwanghafte Mobilisierung von Massen im ganzen Land, blieben im überwiegenden Teil der Bevölkerung in schmerzlicher Erinnerung.
Weltfunk.
Welche Auswirkungen hat nun die chinesische Kulturrevolution speziell auf Tibet und die Tibeter gehabt? Häufig bekommen wir dann die Antwort, die buddhistischen Klöster wurden zerstört. Der Frage, ob das so stimmt, wollen wir mit Hilfe einer Informationssammlung nachgehen, die Tenzin Pelior im Jahre 2013 erstellt hat. Tenzin Pelior ist ein deutscher Buddhist tibetischer Tradition, der 2006 vom Dalai Lama zum Mönch ordiniert wurde. Zur Einstimmung die Anmerkung eines Menschen, von dem wir nur den Namen wissen. Connie, so geschrieben wie Connie Island, der sagt:
In den meisten Fällen ist das, was vergessen wurde, vergessen, weil es nicht mehr in die aktuelle Version der Ereignisse passt. Insbesondere, wenn diese Version von einer Elitegruppe konstruiert wurde. Manchmal werden in der Tat unwillkommene Erinnerungen systematisch durch die Führung zerstört.
Das beschreibt sehr gut, wie die Geschichte Tibets von den chinesischen Besatzern umgeschrieben wurde und noch wird. Wobei wir im Westen oft in Gefahr geraten, die falschen Lesearten zu übernehmen.
Doch nun zu den Fakten. Die Stuttgarter Zeitung berichtete anlässlich des Besuchs, den der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl im Juli 1987 in Tibet machte, von der Pressekonferenz der, in Anführungszeichen, tibetischen Provinzregierung. Gemeint ist die Regierung der sogenannten Autonomen Region Tibet, wie folgt. Zum ersten Mal wurden bei der Pressekonferenz detaillierte Angaben über das Ausmaß der Zerstörung des religiösen Lebens in Tibet seit 1959 und den Umfang der seit 1978 wieder begonnenen Rehabilitierung genannt. Vizegouverneur Pu Chiong berichtete, dass es vor der Rebellion 1959, die zur Flucht des Dalai Lama führte, 2700 Tempel und Klöster mit 114.000 Mönchen sowie 1600 sogenannte lebende Buddhas gegeben habe. Die demokratischen Reformen reduzierten die Klöster auf 550 mit 6.900 Mönchen bis 1966. Nach den Wirren der Kulturrevolution von 1966 an blieben 1978 nur noch 8 Klöster mit 970 Mönchen übrig. Seit 1978 seien bis zum Mai dieses Jahres, gemeint ist 1987, 230 Klöster wieder renoviert oder neue aufgebaut worden.
Rechnen wir nach. 2700 Klöster und Tempel vor 1959. 550 noch bestehende Klöster und Tempel im Jahre 1966. Macht 2150 zerstörte oder aufgelassene Klöster und Tempel vor der Kulturrevolution. Rechnen wir weiter. 550 Klöster und Tempel zu Beginn der Kulturrevolution. 8 noch bestehende Klöster und Tempel nach der Kulturrevolution. Macht 542 zerstörte Tempel und Klöster während der Kulturrevolution. Ergebnis: Fast 80% der zerstörten Klöster fielen Maßnahmen vor der Kulturrevolution zum Opfer.
Was wir da in der Stuttgarter Zeitung vom 20. Juli 1987 auf Seite 4 unter dem Titel Kohl spricht Menschenrechtsfragen an, lesen können, sind die offiziellen Aussagen eines hohen chinesischen Funktionärs. Sie bestätigen, was auch die Tibeter im Exil sagen, eben, dass die meisten der Klöster in Tibet schon vor der Kulturrevolution zerstört wurden, nach offizieller chinesischer Darstellung während der sogenannten demokratischen Reformen. Diese Reformen zwang die Volksrepublik China den Tibetern auf, nachdem diese in dem Aufstand am 10. März 1959 in Lhasa erfolglos gegen die chinesische Besatzung und deren Gewaltherrschaft aufbegehrt hatten.
Der in Deutschland lebende Journalist und Tibetologe Zewang Norbu kommentierte die Aussagen des Vizegouverneurs Pu Chiong, die er auf der Pressekonferenz äußerte, wie folgt. Lange Zeit war es einfach, die Verbrechen in Tibet allein den sogenannten linksextremen Elementen der Kulturrevolution anzulasten, von denen sich die heutige chinesische Führung geschickt distanziert. Der Westen hat sich diese Version kritiklos zu eigen gemacht. Mit dieser detaillierten und unverblümten Statistik bestätigte der Vizegouverneur der Autonomen Region Tibet, ART, höchst offiziell die Behauptung der Exil-Tibeter, dass der größte Teil der Zerstörungen vor und nicht erst während der berüchtigten Kulturrevolution stattgefunden hat. Die Angaben Zewang Norbus beziehen sich wohlgemerkt nur auf die sogenannte Autonome Region Tibet, etwa die Hälfte des eigentlichen Tibet. Free.
Was die Auswirkungen der chinesischen Kulturrevolution auf die Menschen Tibets angeht, vertrauen wir den Informationen von Tsering Woeser. Sie wurde 1966 als Tochter eines tibetischen Offiziers der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Lhasa geboren. Als 2003 ihr erstes Prosabuch Notes on Tibet, also Anmerkungen zu Tibet, von der chinesischen Regierung wegen ernsthafter politischer Fehler verboten wurde, war ihr Beruf als Journalistin beendet. Mit ihren außerhalb Chinas veröffentlichten Gedichten, Essays und Prosawerken hat sie internationale Berühmtheit erlangt. Ihr Blog Invisible Tibet, also unsichtbares Tibet, wurde spätestens mit den landesweiten Protesten im Jahr 2008 zur wichtigsten Quelle für aktuelle Informationen aus Tibet. Für ihre Arbeit als Bloggerin wurde sie mit internationalen Preisen ausgezeichnet. In China wurde sie für ihre Tätigkeit verfolgt und mehrfach unter Hausarrest gestellt. Tsering Woeser lebt derzeit in Peking. Im Folgenden zitieren wir Auszüge aus einem Beitrag von Tsering Woeser im Brennpunkt Tibet, dem Magazin der Tibet-Initiative Deutschland, Ausgabe 2, 2016.
Er, gemeint ist Mao Zedong, mobilisierte seine jungen fanatischen Anhänger, die sogenannten Rotgardisten, die innerhalb kürzester Zeit zur gefürchtetsten Institution im Lande wurden. Ihr Vernichtungsfeldzug richtete sich neben den Eliten im Partei- und Staatsapparat vor allem gegen alles Traditionelle und Religiöse. In einem so religiösen Land wie Tibet wütete der Terror besonders brutal. Zwar waren die meisten Tempel und Klöster bereits nach dem Volksaufstand von 1959 zerstört worden, doch im Alltag wurde das Leben der Menschen unerträglich. Ständige Kampfsitzungen, Tamzing, brachten den Terror in die hintersten Winkel.
Unter all den Qualen der Tibeter war die abendliche Kritikversammlung oder Tamsing, die Kampfsitzung, die schlimmste. Dieses Tamsing, schlimmer als der Tod oder jede Folter, wurde jeden Abend nach Beendigung der Arbeit abgehalten und dauerte bis Mitternacht. Während des Tamsings wurden die Menschen gezwungen, sich gegenseitig zu kritisieren und zu schlagen. Wenn du an der Reihe warst, Kritik zu üben, musstest du ihnen, selbst wenn es deine Mutter oder dein Vater war, ins Gesicht spucken und sie mit aller Kraft treten und schlagen. Andernfalls drohte dir, weil du es nicht mit genügendem Ernst tatest, dasselbe. Diese Aussage stammt von der Tibeterin Pema Tonden.
Wenn es keine Revolution, keine Kulturrevolution gegeben hätte, dann wäre ich vermutlich ein guter Mönch geworden und hätte mein Leben lang Robe getragen. Auch die Klöster würden dann noch existieren und ich würde im Innern eines Klosters mit voller Hingabe buddhistische Schriften studieren. Aber die Revolution ist geschehen und ich kann keine Robe mehr tragen. Obwohl ich noch nie mit einer Frau zusammen war und auch meinen Gelübden nicht entsagt habe, so habe ich noch jedes Recht, diese Robe zu tragen, verwirkt. Das ist der schmerzlichste Teil meines Lebens. Diese Worte des alten Jamba Rinchen, der während der Kulturrevolution Pagoden zerschlagen und buddhistische Schriften verbrannt hat, könnten sehr gut als trauriges Zeugnis des gegenwärtigen Tibet bezeichnet werden.
Soweit Tserim Wöser. Wir wissen nicht, ob Jampa Rinchen von den Roten Garden zu seinen Taten gezwungen wurde, wie so viele Nonnen und Mönche, oder ob er sich freiwillig beteiligt hat. Denn auch das gab es. Junge Tibeter, die sich den Roten Garden anschlossen. Die Rotgardisten waren bald jedermanns Feind. Sie waren missbraucht von Mao. Sie unternahmen die ersten Schritte, um das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas zu liquidieren, um die Hierarchie zu Tode zu quälen, sagt der Jurist und Asienexperte Professor Oskar Weggel in einem Interview mit Brennpunkt Tibet. Aber noch viel schlimmer war das Ganze natürlich in Tibet selbst, denn dort waren die Rotgardisten nicht nur diejenigen, die das alte Denken, die alte Kultur zerstörten, sondern es waren noch dazu Leute, die auf den Befehl eines Menschen, Mao Zedong, hörten, der einer von vielen Eroberern Tibets gewesen war. Die Jugendlichen, die sich vor den Karren Maos haben spannen lassen, sind verheizt worden. An anderer Stelle des Interviews sagt Professor Weggel, einen Sohn in der Familie zu haben, der sich den Rotgardisten angeschlossen hatte, war eine Schande.
In China werden die Roten Garden wie auch die gesamte Kulturrevolution heute tabuisiert. Eine Aufarbeitung des grausamen Jahrzehnts hat es nie gegeben. Eine offizielle Verlautbarung der Partei sprach lediglich von einem Irrweg. Was bleibt, ist eine Verrohung der Gesellschaft. Wer seine Eltern denunziert, Lehrer verprügelt, Tempelanlagen zerstört und mit allem radikal bricht, wofür die Jahrtausende alte Kulturnation stand, der wird auch Jahrzehnte später nicht viel von Moral und gesellschaftlichem Miteinander verstehen. So wird der chinesische Soziologe Su Jiaosheng im eingangs erwähnten Bericht der Südwestpresse zitiert.
Weltfunk.
Hier ein paar Literaturhinweise, falls sich jemand näher mit der Materie beschäftigen will. Da gibt es einmal das Buch von Hellwig Schmidt-Glinzer, Das neue China, von den Opiumkriegen bis heute. C.H. Beck, Wissen, 128 Seiten, 8,95 €. Dann von Clemens Ludwig, Tibet. Das Buch beleuchtet alle Aspekte Tibets. In der Beck'schen Reihe Länder, 198 Seiten, antiquarisch zu beziehen. Wer noch tiefer ins Thema einsteigen will, dem sei empfohlen von Daniel Lees, Die chinesische Kulturrevolution, 1966 bis 1976, ebenfalls C.H. Beck, Wissen, 128 Seiten, 8,95 €. Näheres über Tenzin Pelyo findet ihr unter www.tenzinpelyo.de. sollte man vielleicht buchstabieren, TENZINPELJOR. Und für Zering-Wöser einfach googeln. Zering, TSERING, Wöser, WOESER.
Zum Schluss unserer Sendung möchte ich euch noch unsere weiteren Termine bekannt geben. Generell treffen wir uns jeden zweiten Montag eines Monats, wie immer im Café Dat, Augsburger Straße 35 im ersten Stock. Wir freuen uns über alle interessierten Menschen. Und wer es nicht weiß, das Café Dat ist in Neu-Ulm in der Augsburger Straße 35. Und ihr könnt euch auch nochmal ganz genau auf unserer Homepage informieren, nämlich unter www.tibet-ulm.de oder insgesamt eben auf der Webseite von der Tibet-Initiative Deutschland. Ich wiederhole nochmal unsere Webseiten, und zwar könnt ihr alle Termine auch nochmal nachlesen auf der Seite www.tibet-ulm.de und natürlich insgesamt Informationen, und zwar tagtäglich aktualisiert auf der Internetseite der Tibet-Initiative Deutschland, tibet-initiative.de nachlesen.
Das war der Weltfunk, heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm. Am Mikrofon für euch waren Sonja Putz, Bernd During und Paolo Percoco. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Free.